Unser Job ist vieles. Broterwerb, Talentschmiede und Raum für Begegnung. Doch er kann für manche Menschen auch zur Belastung werden. Konflikte, Mobbing und Konkurrenz, Überforderung, Angst und Einschränkung. Als Psychologin möchte ich über all diese Bereiche sprechen und dazu beitragen, unsere Arbeit gesünder zu machen. Mein Name ist Silke Rusch und du hörst Psychologie at Work. Hallo zurück hier bei Psychologie at Work. Ich freue mich, dass ihr alle auch im Jahr 2025 hier noch dabei seid. Ja, und in diesem Jahr möchte ich wieder starten mit regelmäßigen Podcast-Episoden, die jetzt wieder alle 2 Wochen hier, ja, wirklich geplant regelmäßig für euch bereitstehen sollen. Ich erzähle gleich noch ein bisschen was dazu, weshalb es vielleicht in den letzten Monaten nicht ganz so regelmäßig war, weshalb es eine kleine Pause auch gegeben hat. Aber ja, ich begrüße erstmal alle hier im neuen Jahr und freue mich wahnsinnig, wieder dabei zu sein. Hab mich auch wirklich auf diese Episode hier gefreut, jetzt wieder an den Start zu gehen. Ja, und heute soll es ums Onboarding gehen. Bevor wir aber dazu kommen, vielleicht ein paar einleitende Worte. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten ganz oft davon gesprochen, dass ich gerade nicht so viele Kapazitäten habe, dass ein riesengroßes Projekt bei mir vor der Tür steht sozusagen oder eigentlich schon mitten ins Haus gefallen war. Und jetzt ist die Zeit, da ich dazu vielleicht ein bisschen Näheres erklären kann. Einige, die mich näher kennen und die mir auf LinkedIn folgen und so weiter, die haben das vielleicht schon mitbekommen. Also ich habe in den ganzen Monaten ein Buch geschrieben, mein erstes Buch, mein Debüt als Autorin. Ich freue mich riesig und das jetzt alleine schon auszusprechen, macht mich schon ganz nervös, aber jetzt ist es wirklich alles in trockenen Tüchern, das Manuskript ist fertig und das Buch wird auch schon im Frühjahr erscheinen, also alle, die jetzt ein bisschen neugierig geworden sind, die dürfen sich darauf gefasst machen, dass es bald kommt. Im März ist der geplante Veröffentlichungstermin. Ja, und ich werde dazu Näheres einfach nochmal in den nächsten Folgen so ein bisschen preisgeben, ohne natürlich schon relevante Inhalte zu verraten, aber zumindest so um die Thematik und um was es im Groben geht, daran werde ich euch gerne teilhaben lassen. Ja, und wie gesagt, alle, die in meinem Netzwerk sind, die mir bei LinkedIn auch folgen, kriegen sowieso immer mal häppchenweise was davon mit. Ich freue mich ganz, ganz sehr. Wie gesagt, im März wird es im Haufe Verlag erscheinen. Und ja, wir harren mal die Dinge, die da kommen. Aber dann wisst ihr jetzt mal, was es damit auf sich hatte und warum ich vielleicht in den letzten Wochen hier nicht ganz so präsent sein konnte. Das lag irgendwie in der Natur der Sache, weil mit Vollzeitjob, mit 4 Kindern und mit Buch war dann gar nicht mehr so viel nebenher möglich. Aber jetzt freue ich mich und heute gehen wir an den Start mit einer neuen Folge Psychologie at Work zum Thema Onboarding, wie gesagt. Ja, und zum Thema Onboarding, um da mal rein zu switchen ins Thema, da können wir uns nochmal auf der Zunge zergehen lassen, die Zahlen, die es da so gibt, wenn Mitarbeitende neu in ein Unternehmen kommen. Wir reden ja ganz viel vom Fachkräftemangel, wir reden auch ganz viel von Mitarbeitendenbindung und heute schauen wir wirklich mal explizit dahin, was ist denn mit denen, die als Newcomer völlig neu an einem Arbeitsplatz in einem Unternehmen starten. Und dazu kann man erstmal sagen, wenn man sich diese Zahlen anguckt, wie lange dauert es denn heute, um eine Stelle neu zu besetzen, die vakant geworden ist, dann sind wir sage und schreibe bei 160 Tagen Vakanzzeit, also das darf man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe mal Interesse halber nachgeschlagen und 2013 waren das noch 77 Tage. Also das sind die Tage, die eine Stelle leer steht, bevor ein neuer Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin gefunden ist, um diese Stelle wieder neu zu besetzen. 160 Tage dauert es heute im Schnitt. Ist natürlich mit riesigen Kosten auch verbunden. Das brauche ich euch, glaube ich, nicht alles zu erzählen. Ja, und was ist das Schlimme daran, dass 4 von 10 Mitarbeitenden schon im ersten Jahr in ihrem neuen Unternehmen, also mit weniger als 12 Monaten Betriebszugehörigkeit, schon wieder offen sind für Neues. Das heißt, 15% von diesen neuen Mitarbeitenden sind schon wieder aktiv auf der Suche nach einem neuen Job und 25% schauen sich einfach mal so um. Also sind einfach offen dafür, falls sie da ein neues lukratives Angebot bekommen, vielleicht auch schon wieder zu wechseln im ersten Jahr. Ja, und von diesen Newcomern, von diesen gerade erst ongeboardeten Mitarbeitenden beabsichtigen auch wirklich nur 48% uneingeschränkt in einem Jahr noch in diesem Unternehmen tätig zu sein. Aber so viel vielleicht nur mal vorab zum Rahmen. Wir erkennen jetzt vielleicht alle miteinander nochmal, was für einen hohen Stellenwert das Onboarding hat. Also Onboarding ist ja so ein ja doch recht neu aufgekommener Begriff, so die letzten 5 bis 10 Jahre spricht man immer mehr davon, ist auch kein Wunder, ne, weil man natürlich um diese Zahlen jetzt auch weiß und weiß, wie wichtig ist es, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter gut anknüpfen kann, gut andocken kann, gut ins Unternehmen einsteigen kann. Und die Personalpsychologie, die hat vielmehr so ein bisschen noch ein weiterreichendes Konzept, nämlich das Konzept der Organisationssozialisation im Gegensatz zu diesem Onboarding, was ja eher so ein wirtschaftlicher, ein sehr pragmatisch orientierter Begriff ist. Also beim Onboarding ist oft die Rede davon, zum Beispiel, wie schnell bekommt jemand wo seinen IT-Zugang her, wenn er oder sie ins Unternehmen kommt. Und dieses Konzept der Organisationssozialisation geht noch mal so ein bisschen weiter. Aber da komme ich gleich noch mal näher drauf zu sprechen. Also wir wollen uns heute mal angucken, wo sind denn die Challenges, ne, für die Unternehmen, aber auch für die neuen Mitarbeitenden. Und mir ist vor allem ganz wichtig, auch gleich hier zu Anfang zu sagen, das soll hier nicht die rosa Glitzer-Einhorn-Welt darstellen. Das stört mich an solchen Leitfäden auch immer so ein bisschen, die ich irgendwo lese. Ich möchte wirklich praxisnah mir das angucken. Ne? So wie jedes Themenfeld ist es mir wirklich ganz wichtig, dass wir praxisnah reingucken, sodass es wirklich nachher für euch als Führungskräfte, als Angestellte, als Mitarbeitende, vielleicht auch als InhaberInnen von einem Unternehmen einfach einen Mehrwert bietet, dass ihr vielleicht mit dem Thema Onboarding so ein bisschen sensibler umgehen könnt und einfach auch wisst, worauf kann, muss, sollte ich einfach achten. Ja, was meint jetzt diese Organisationssozialisation? Eine Forscherin, die hat es so schön betitelt als Newcomers learn how things are done. Das finde ich sehr pragmatisch orientiert. Also die Newcomer, die neu ins Unternehmen kommen, die lernen, wie die Dinge funktionieren, sozusagen. Etwas ausführlicher vielleicht geht es darum, dass diese Newcomer mit der Kultur, mit den Werten, mit den Normen, mit den Praktiken und auch mit den Erwartungen einer Organisation vertraut werden und sich natürlich bestenfalls auch an diese adaptieren können. So, ja, und das ist eine kurze Definition, aber darin stecken jetzt natürlich einige tricky pieces, sag ich mal, einige Dinge, die gar nicht so trivial sind, wie sie vielleicht auf den ersten Blick scheinen. Denn erstens haben wir ja den Punkt, dass jemand diese Kultur des neuen Unternehmens noch gar nicht kennt, ne? Mit allem, was zu dieser Kultur dazugehört. Das sind Gepflogenheiten, das ist auch so etwas wie Kleidung, die getragen wird, wie das Wording, wie eine spezielle Sprache. Ne? Also ich komme ja aus dem Gesundheitssektor und natürlich gibt es auch bei uns im Gesundheitssektor eine spezielle medizinische Sprache, ein gewisses Wording auch, dass jemand, der da von außen kommt, mitunter vielleicht noch gar nicht kennt. Es geht aber auch um sowas wie soziale Erwünschtheit. Was ist in dieser Kultur, in diesem speziellen Unternehmen sozial erwünscht und sozial unerwünscht? Was sind die Erwartungen, was sind die Pflichten, was sind die Rechte, die jemand hat? Punkt, Punkt, Punkt. Ja, hier könnten wir noch ganz viel aufzählen, aber all das gehört zur Unternehmenskultur dazu. Ja, und zweitens sind wir dann alle damit konfrontiert, finde ich mich denn in dieser Kultur eigentlich zurecht? Ne? Mag ich das hier? Kann und will ich mich hier integrieren in all diese Dinge, die ich gerade so genannt habe? Sprich, Punkt 1, ich muss das Ganze erstmal kennenlernen. Punkt 2, ich muss die Entscheidung treffen, ja, ich will sozusagen, ich will hier in diesem Kulturkreis dieses Unternehmens auch verbleiben. Diese beiden Punkte gehören erstmal grob zu diesem Onboarding oder zu dieser Unternehmenssozialisation. Ja, und jetzt habe ich eben von den Challenges gesprochen und da gibt es eine ganz hervorragende Übersicht. Also da haben sich Personalpsychologen natürlich heute schon sehr, sehr viele Gedanken drum gemacht, was die Herausforderungen für neue Mitarbeitende sein können. Dazu haben sich zum Beispiel Stefanie Birkle und Jürgen Seifried in einer ganz neuen Untersuchung oder in einem neuen Review mal Gedanken gemacht und haben da eine tolle Aufstellung gemacht, wie ich finde. Sie haben an der Zahl 6 verschiedene Bereiche oder ja, Sektoren herauskristallisiert oder aufgelistet, wo solche Challenges entstehen können oder in welchen Bereichen die entstehen können. Die will ich jetzt einfach mal ganz kurz vorstellen, damit man so eine Idee davon bekommt, ja, wo kann es vielleicht überall auch haken oder was können so Bereiche sein, die für neue Mitarbeitende wichtig sind. Und das ist natürlich erstens die professionelle oder die fachliche Herausforderung, die es geben kann. Na, zum Beispiel so Defizite im Wissen oder in der Expertise, aber auch sowas wie Rollenklarheit. Und die haben ihre Wurzeln im Job oder im Wissen, in den Skills und Fähigkeiten. Und die zeichnen sich erstmal dadurch aus, dass hier kein anderer Mensch involviert ist, keine andere Person involviert ist. Da geht es wirklich um den oder die ongeboardete Mitarbeiterin selbst, um die Rollenklarheit, die Expertise, das Wissen, die Skills etc. Also hier können die ersten Herausforderungen auftreten. Und die zweiten Herausforderungen kommen dann so aus dem sozialen, aus dem interpersonellen Bereich. Hier sind also mindestens 2 Personen involviert bei diesen Challenges, die hier auftreten können. Das heißt, hier kann es Probleme geben bei der Interaktion, beim Beziehungen knüpfen, sowohl sozial als auch bei der ganz normalen beruflichen Kooperation, die ja immer gefordert ist, wenn wir in ein Team reinkommen. Auch soziale Akzeptanz kann zum Beispiel ein Thema sein. Das meint so dieser soziale, interpersonelle Bereich. Der dritte, der intrapersonelle Bereich, da geht es um Challenges, die so aus persönlichen Eigenschaften herauskommen. Einstellungen, die ich habe, Normen, Werte, die ich habe. Also sprich, alles, was ich so mit meinem Organismus mitbringe in die Organisation, da kann es natürlich Herausforderungen geben. Man denke nur daran, ich bringe spezielle Werte, Normvorstellungen für mich selbst mit und soll dann im Unternehmen etwas ganz Bestimmtes tun, was gegen diese Werte verstößt. Und das kann ich mitunter vielleicht in diesem Onboarding-Prozess merken oder ich kann merken, oh, ich mit meiner Eigenschaft, ich bin vielleicht sehr extravertiert, bin sehr schillernd so als Persönlichkeit und ich merke, das ist aber hier ein Umfeld, wo eher ganz konservativ mit Dingen umgegangen wird und ich könnte mich hier mit meinen persönlichen Eigenschaften schlecht wiederfinden. Ja, das kann auch so ein intrapersonelles Thema sein. Dann geht es weiter mit den kontextuellen Faktoren. Das sind so Probleme, die Kultur der Organisation wirklich zu verstehen, ne, sich damit zu identifizieren. Also hier ist die Wurzel dieser Challenges oft im Nicht-Verstehen von Werten, von Normen, von Orientierungen etc. Das kann auch wirklich ein kulturell, ein ethnisches Thema sein, wenn ich aus einem ganz anderen Kulturkreis der Welt stamme und komme dann so in eine Organisation rein, die gewisse Werte, Kulturen, Normen praktiziert, die ich vielleicht so durch meine eigene Sozialisation überhaupt nicht gut verstehen kann, dann kriege ich hier ein kontextuelles Problem, dann habe ich eine kontextuelle Herausforderung. Die fünfte Kategorie der Challenges am neuen Arbeitsplatz kann so das Arbeitssetting sein. Das heißt, man kann Probleme damit bekommen, in die neue Arbeitsumwelt reinzukommen. Und das kann zum Beispiel auch sowas bedeuten wie, was wird hier bezahlt? Wie sieht mein Arbeitsplatz wirklich ganz pragmatisch aus? Wie ist der Arbeitsweg etc.? Also wie ist es um dieses neue Arbeitssetting bestellt? Da kann es Herausforderungen geben. Und der sechste und letzte Bereich ist so wirklich die Privatsphäre. Denn wir können uns alle vorstellen, mit einer neuen Arbeitsstelle ändert sich ja auch das private Leben. Es ist oft ein zusätzlicher Aufwand, der betrieben werden muss, wenn ich vorher vielleicht näher am Arbeitsplatz gewohnt habe. Oder wenn wir uns vorstellen, dass eine Mutter, ein Vater nach einer Elternzeit wieder in einen neuen Job einsteigt, dass dann erst ein Kind oder mehrere Kinder in die Kita verbracht werden müssen morgens, bevor ich losgehe. dass dann vielleicht nicht mehr nur ich selbst, sondern auch 2, 3 andere kleine Menschen fertig gemacht werden müssen für den Alltag, für den Kita-Alltag oder die Schule. Und das alles können so, ja, Faktoren aus der Privatsphäre sein, die hier schwierig werden können. Also, wir haben gehört, es gibt ein ganzes Potpourri an Challenges, die wir so erleben können oder mit denen wir konfrontiert sein können, wenn wir neu in den Job starten. Ja, und damit das nicht alles jetzt nur Analyse bleibt, sondern ich so ein bisschen was mitgeben kann, vielleicht auch an Tipps, an Hintergründen aus der Psychologie, habe ich so, ich glaube, es sind insgesamt 4 Impulse für euch mal mitgebracht oder Denkanstöße, wie wir mit einzelnen Punkten vielleicht ganz gut umgehen können oder was wir bedenken können. Das betrifft jetzt eigentlich erstmal alle Rollen, die ihr in diesem Onboarding-Prozess so einnehmen könnt. Ihr könnt selbst natürlich gerade Mitarbeitende sein, die neu irgendwo reinrutschen, in Klammern müssen oder wollen. Ihr könnt aber auch Führungskräfte sein, die es ganz praktisch mit diesem Onboarding der neuen Mitarbeitenden zu tun haben, die dafür verantwortlich sind. Vielleicht seid ihr auch aus der HR, knüpft also diese ganzen Rahmenbedingungen drumherum oder seid die Schaltstelle dieser Rahmenbedingungen. Ja, oder ihr seid Kolleginnen und Kollegen und habt gerade neue KollegInnen am Start, die ihr einarbeiten müsst und die es vielleicht noch nicht so ganz leicht haben, wo es die eine oder andere Herausforderung gibt. Also ich würde mich freuen, wenn es heute für jeden und jede so ein bisschen was gibt und ihr euch mit all euren Rollen hier wiederfinden könnt. Das allererste, der erste Impuls geht dahin, dass wir uns erstmal die Ausgangsbasis vergegenwärtigen sollten. Also, dass wir uns nochmal vergegenwärtigen, ist hier jemand total fremd oder kommt diese Person zum Beispiel auch aus dem Marketing, nur aus einem anderen Unternehmen? Oder kommt sie aus meinem Unternehmen und hat aber vorher etwas völlig anderes gemacht? Was hat er oder sie hier im Unternehmen vielleicht schon gesehen? Wie lange ist die Ausbildung eigentlich her? Ne? Punkt, Punkt, Punkt. Was meine ich damit? Den dunklen Raum, mit dem wir es vielleicht hier erstmal zu tun haben, wenn jemand neu kommt, so gut wie möglich auszuleuchten. Ne? Wenn möglich, schon auch in den Vorstellungsrunden, wenn jemand kommt, um sich für den Job zu präsentieren, dass dann also die Frage sein sollte, wo steht jemand eigentlich? Denn wenn ich das nicht weiß, dann weiß ich natürlich auch nicht so wunderbar, wo ich eine Person abholen soll, wenn sie kommt. Ein ganz banales Beispiel wäre, welche Abkürzungen muss ich ihm oder ihr eigentlich erklären? Denn wir können davon ausgehen, je jünger und je unsicherer eine Person ist, die da neu kommt, desto weniger fragt sie mich danach. Hier können natürlich auch bestimmte Glaubenssätze bei dieser Person oder auch bei mir im Weg sein. Also so ein Beispiel ist, wenn ich automatisch davon ausgehe, dass eine junge Person aus der Gen Z jetzt ins Unternehmen kommt und ich gehe stillschweigend davon aus, dass die mit Digitalisierung aufgewachsen ist, dass die Digital Native ist, dass die alles weiß und dass die in der IT auch schon alles weiß etc. Und wenn ich das dann so auch spiegle an die Person, dann mache ich es ihr natürlich furchtbar schwer, mich nach gewissen Sachen aus der IT oder aus der Technologie, die wir da gerade benutzen, zu fragen. Denn je mehr ich das spiegle, desto mehr kommt diese Person sich natürlich dumm oder inkompetent vor, wenn sie jetzt diese Erwartungen, die ich da implizit oder explizit raussende, nicht erfüllen kann. Das heißt, ich kann dann als Führungskraft vielleicht nicht mehr davon ausgehen, ah ja, die wird mich schon fragen, wenn sie irgendwas nicht versteht oder wenn sie irgendeine Abkürzung nicht kennt. Aber diese junge Person aus der Generation Z wird mich das mitunter nicht fragen, wenn sie den Eindruck gewinnt, dass wir das alles schon voraussetzen. Also hier kann es eine ungünstige Wechselwirkung geben. Deshalb rate ich immer dazu, diesen dunklen Raum wirklich gut auszuleuchten. Und das geht möglichst schon zu Beginn, wenn sich jemand eben vorstellt, dass ich diese Fragen schon stelle. Zum Beispiel, wann war die Ausbildung? Wo war die Ausbildung genau? In welcher Branche war das? Was hat er oder sie schon kennengelernt? Kennt er oder sie vielleicht das IT-System schon, mit dem man arbeitet? Etc. etc. Das so als vielleicht guten Tipp vorweg, so diese Ausgangsbasis immer wieder gut mit einzubeziehen, wenn jemand kommt. Ja, und dann gehen wir auch schon rüber zu meinem zweiten Impuls. Und da geht es nämlich um die Erwartungen. Und ihr werdet sehen und vielleicht auch schon selbst im Arbeitskontext erfahren haben, es geht immer wieder ganz, ganz viel um die gegenseitigen Erwartungen. Also ein Onboarding, das ist zumindest meine Meinung, steht und fällt damit, wie klar und wie gut sind diese gegenseitigen Erwartungen geklärt. Also welche Erwartungen hat er oder sie, aber auch sehr früh, was erwarten wir hier in unserem Unternehmen von unseren Mitarbeitenden? Ja, und hier muss ich wirklich leider sagen, hier scheiden sich die Geister. Erstens, weil Unternehmen und Mitarbeitende manchmal nicht zusammenpassen. Deshalb ist diese frühe Klärung einfach optimal. Und das ist ja auch keine Schande. Nur ist es eben furchtbar viel Zeit und auch Geldverschwendung für beide Seiten, wenn wir das in den Vorstellungsgesprächen nicht gut schaffen, rauszuarbeiten, wenn wir auch diese Erwartungen nicht gut schaffen, zu transportieren, sowohl von der einen als auch von der anderen Seite. Aber hier erlebe ich wirklich auch häufige Enttäuschung. Und die Enttäuschung ist ja nichts weiter als das Ende einer Täuschung. Das heißt, ich sollte wirklich sehr, sehr früh probieren, gar nicht erst in so eine Täuschung abzugleiten, sondern das alles sehr präsent zu machen. Ja, und zweitens scheiden sich hier die Geister, weil die Unternehmen einfach nicht transparent und nicht ehrlich sind. Ja, das ist wirklich so ein Aspekt, den ich häufig beobachtet habe in meiner nicht mehr ganz so jungen Karriere. So ein Beispiel wäre, wenn ich als Unternehmen zum Beispiel erwarte, dass meine Führungskräfte unbezahlte Überstunden machen. Ja, das kann ja so sein, dass ich das erwarte, aber dann sollte ich das sagen. Oder wenn ich als Newcomer, als Newcomerin erwarte, dass ich manchmal im Homeoffice arbeiten kann, dann muss ich auch das ansprechen. Wenn ich als Führungskraft davon ausgehe, dass meine Mitarbeitenden alle in PowerPoint geschult sind, zum Beispiel, oder das Buch XY gelesen haben, bevor sie antreten, dann muss ich diese Erwartung kundtun. Ja, das klingt so banal, aber diese Erwartungskommunikation, die ist wirklich, wirklich Trumpf in meinen Augen. Viele schieben die, wenn überhaupt, ewig weit weg und dabei fällt einem das wirklich auf die Füße. Das ist wirklich was, was ich unverhohlen so weitergeben kann. Das fällt einem auf die Füße, wenn man diese Erwartungskommunikation nicht macht. Diese gehören für mich ganz, ganz früh in den Onboarding-Prozess. Ich kann vielleicht hier ein ganz pragmatisches Beispiel weitergeben. Eine Freundin von mir ist auch Führungskraft und sie arbeitet in einem Unternehmen, das in einem Ort liegt, der ja wirklich, es ist so, mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht erreichbar ist. Und lange, lange Zeit gab es immer wieder enttäuschte Bewerberinnen und Bewerber, die das wirklich erst relativ spät mitbekommen haben. Und gerade wenn jemand vielleicht aus einer Stadt kommt, vielleicht wenn jemand gerade erst mit dem Studium fertig geworden ist und kein eigenes Auto besitzt, dann war das wirklich immer ein Problem. Und diese Freundin ist dazu übergegangen, schon in diesen ersten, da gibt es immer einen Online-Vorstellungstermin, wo sich alle ein bisschen kundig machen können über das Unternehmen. Und sie ist dazu übergegangen, wirklich als erstes Kriterium kundzutun, dass hier kein ÖPNV möglich ist und dass, wenn sich Bewerbende für diesen Job interessieren, sie ein eigenes Auto oder eine Fahrgelegenheit haben müssen und dass sonst der Job in diesem Unternehmen nicht anzutreten ist. Und seither, oh Wunder, wissen alle Bewerbenden Bescheid und es ist kein großes Thema mehr dann im Onboarding-Prozess, dass jemand dann doch noch sagt, oh, ich habe Probleme hierher zu kommen oder meine Fahrgemeinschaft ist nicht da oder ich muss immer das Auto des Schwiegervaters ausleihen und das geht nicht immer oder. Also damit konnte sie einen ganz großen Anteil an Problemen im Onboarding ausmerzen. Sehr einfacher Punkt, sehr pragmatischer Punkt, aber sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja, es verschwendet wirklich Zeit der HR und der Führungskräfte und der KollegInnen, die Zeit der EinarbeiterInnen und des Newcomers selbst natürlich, wenn sich dann irgendwie nach einem Dreivierteljahr rausstellt, ach nee, Weiterbildung XY wird hier bei uns ja gar nicht angeboten oder finanziell nicht übernommen oder 4+ Stunden pro Woche sind bei uns aber eher selbstverständlich. Das sind wirklich Enttäuschungen, die man sich sparen kann. Ja, die von mir hochgeschätzte Social Work Professorin Brené Brown sagt es immer so schön, clear is kind, Auf der anderen Seite, Intransparenz ist wirklich unhöflich. Auch von Seiten der oder desjenigen, der neu ins Unternehmen kommt, na, auch hier habe ich schon böse Überraschungen erlebt. Da hat jemand zum Beispiel etwas von mir als Führungskraft oder auch von uns als Unternehmen erwartet, was so nie kommuniziert wurde und was auch überhaupt nicht erfüllbar war am Ende des Tages. Also sehr, sehr doofe Geschichte, wenn so etwas passiert. Deshalb also mein guter Appell, Erwartungen wirklich klar kommunizieren. Da ist nichts Unhöfliches dabei. Im Gegenteil, wenn ich sie nicht klar kommuniziere, finde ich das intransparent und unhöflich. Ganz viel kann schon in der Stellenanzeige stehen. Tatsächlich auch da ist Deutschland, finde ich, nicht so ganz up to date, was das angeht. Viele Unternehmen halten mit vielen, vielen klaren Fakten einfach auch hinterm Berg in ihren Stellenanzeigen. Aber spätestens in den Vorstellungsgesprächen und in den ersten Tagen sollte ich solche gegenseitigen Erwartungen kommunizieren, abchecken und sehr klar und transparent machen. Ja, und dann kommen wir zum dritten Impuls und den habe ich mal genannt, Sicherheit ausstrahlen. Und das hat zum Hintergrund, dass wir uns vorstellen können, wenn jemand irgendwo ganz neu ist, dann antizipieren wir eigentlich immer ein Stück weit einen Kontrollverlust. Das ist jetzt für viele vielleicht erstmal ein großes Wort, Kontrollverlust, aber ich kenne ja die Rangfolgen nicht. Ich spreche die Sprache vielleicht nicht. Damit ist jetzt nicht nur die Landessprache gemeint, sondern auch das Wording, was ich vorhin schon angesprochen habe. In speziellen Branchen gibt es immer eine spezielle Sprache, ein spezielles Wording, was ich vielleicht dann noch nicht kenne. Ich kann noch nicht alle Aufgaben aus dem FF lösen. Ich habe in diesem neuen Unternehmen noch kein Standing, in das ich mich wie in einen Ohrensessel fallen lassen kann. Ich weiß nicht, wo die Fettnäpfchen sind. Und all das produziert natürlich ein subjektives Gefühl von mangelnder Kontrolle. Und im Körper ist dieser Stress, dieser Kontrollverlust erstmal dasselbe wie Angst. Das machen sich viele gar nicht so klar, aber rein hormonell ist es wirklich dasselbe. Dieser Stress äußert sich genauso wie Angst. Heißt aber im Umkehrschluss, dass es gar nicht so schwer ist, hier zu helfen. Also alle Interventionen, die Sicherheit vermitteln, helfen. Wenn ich da jemand Neuen habe, der diesen Stress, der diese Angst, zumindest auf hormoneller Basis, dieses Cortisol, dieses Adrenalin im Körper spürt, wenn er oder sie morgens in die neue Arbeit kommt. Alle Interventionen, die Sicherheit vermitteln, helfen. Ja, und was heißt das? Ganz konkret fragen sich jetzt wieder viele, was vermittelt denn einer neuen CEO, einem neuen Auszubildenden oder einer neuen Quereinsteigerin Sicherheit? Deshalb ganz konkret, das sind super kleine Dinge. Mit dem Klären der Erwartungen fängt es schon an, also sprich das, was ich im letzten Impuls schon mitgegeben habe. Ja, also erkläre zum Beispiel der oder dem Newcomer, wie die Hierarchie hier im Unternehmen gelebt wird, wie Entscheidungswege funktionieren, wann und wo mittags gegessen werden kann, ob es einen persönlichen Mentor, eine persönliche Mentorin gibt, die kann total gut helfen zum Beispiel. Ich habe bei uns in der psychologischen Abteilung ein solches Mentorinnenmodell etabliert und das hilft den neuen MitarbeiterInnen total gut, weil sie am Anfang, an ihrem ersten Tag schon einen Paten, eine Patin an die Seite gestellt bekommen und da geht es manchmal um sehr pragmatische Dinge wie, wo kriege ich mein Telefon her, wo kriege ich meinen Schlüssel her, wann ist hier die Mittagspause, wann ist hier die wichtige Konferenz etc. Also da werde ich buchstäblich abgeholt am ersten Tag und das kann so ein ganz, ganz wichtiger Helfer sein, um hier Sicherheit herzustellen, um eine gute Struktur zu vermitteln, eine Fehlerkultur zum Beispiel offen anzusprechen, Druck rauszunehmen im Sinne von auch zu spiegeln, wirklich explizit auch zu machen, du hast Zeit. Ja, also wirklich einfach jemandem mitzugeben am Anfang, hey, du hast Zeit, du brauchst nicht an Tag 1 oder 2 schon alle Aufgaben fehlerfrei zu lösen, sondern du hast Zeit, dir in Ruhe das Konzept durchzulesen, das und das Buch nochmal mitzunehmen oder mich zu fragen. Oder bei uns sind es zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte, die häufig im Betrieb neu anfangen, dass wir sagen, du hast Zeit, du kannst dich 3 Monate einarbeiten und erst dann musst du den ersten Dienst hier absolvieren, wo du voll verantwortlich bist. Natürlich mit einem Hintergrund-Backup, aber das ist dann schon sehr herausfordernd auch für ganz neue Kolleginnen und Kollegen. Was auch eine gute Lösung ist, sind Checklisten für den Anfang, die man benutzen kann. Ich denke noch so zurück an meinen allerersten Tag, an meine allererste Woche in der Klinik. Da kam ich wirklich verdammt gut klar mit einer Checkliste, die jemand vorgefertigt hatte. Was muss ich alles im Aufnahmeprozess von einem Patienten oder einer Patientin beachten? Welche Häkchen muss ich im Computer setzen? Welche Dokumente muss ich ausfüllen oder ausfüllen lassen? Welche Unterschriften brauche ich? An was muss ich denken? Was muss ich dokumentieren? Diese Checkliste haben mir wirklich am Anfang den Hintern gerettet und irgendwann geht es natürlich automatisiert in Fleisch und Blut über. Aber das kann wirklich so ein ganz pragmatisches Helferlein sein. Auch Tages- und Wochenpläne, ne? Also je nachdem, in welchem Job, in welcher Branche ich natürlich bin, kann das aber furchtbar gut helfen, wenn da eingetragen ist, dann ist dieses wiederkehrende Meeting, dann ist dieses wiederkehrende Meeting, dann ist diese Konferenz, dann ist da vielleicht die Mittagspause, dann treffen wir uns immer alle zum Afterwork da und da. Also solche Wochen- oder Tagespläne können auch gut vorstrukturieren und gut helfen. Das kleine Mantra, alles, was Sicherheit bietet, hilft. Und all diese Dinge nicht verwechseln mit, die kriegen das sonst nicht auf die Kette. Ne, sondern es geht hier wirklich um die Vermittlung eines Gefühls. Also das ist mir nochmal ganz wichtig, denn wenn Mitarbeitende neu ins Unternehmen kommen, das sind ja in aller Regel gut qualifizierte, hochqualifizierte Fachkräfte, manchmal sogar Führungs- und Spitzenkräfte, um die wir hier sprechen. Also es geht nicht darum, dass irgendjemand nicht schlau genug oder nicht helle genug wäre, um das auf die Kette zu kriegen. Es geht wirklich darum, das Gefühl von Kontrolle und Sicherheit zu vermitteln. Denn das, wenn ich das nicht tue, kann ganz, ganz viel Kapazität schlucken und kann auch demjenigen, der eigentlich vielleicht fachlich super qualifiziert wäre und diesen Job super gut ausfüllen könnte, diese Rolle am Anfang ganz schön verhageln. Ich nehme hier als Beispiel immer ganz gerne eins aus dem privaten Kontext. Das scheint erstmal so weit weg. Aber macht mal das Gedankenspiel, wenn ihr einen kranken Onkel oder eine kranke Mutter oder eine kranke Freundin hättet. Was tut man? Man kocht ihm oder ihr vielleicht einen Tee und man geht jetzt nicht davon aus, dass er oder sie das nicht kann. Ne? Jeder ist fähig, meistens zumindest, sich einen Tee zu kochen oder sich eine Hühnersuppe zu kochen oder was auch immer. Wir gehen also nicht davon aus, dass die kranke Mutter, die kranke Freundin das nicht kann. Aber man möchte ihr damit ein Gefühl vermitteln. Ja, und das Gefühl ist doch, ich sorge mich, ja, ich kümmere mich um dich, ich möchte mich gut um dich kümmern, ich möchte dir beistehen, ich möchte dir zur Seite stehen, ich möchte dir zeigen, du bist jetzt damit nicht alleine. Und das ist auch das, was ich mit diesen ganzen Dingen oben vermitteln wollte, denn Sicherheit ist ja ein urmenschliches Bedürfnis, das ist universell und deshalb geht es auch um den CEO oder die CEO, um den Azubi. Das ist völlig egal, es ist urmenschlich. Und wir sollten das tunlichst nicht auslassen, beziehungsweise wir sollten ja diesem Schritt möglichst etwas Aufmerksamkeit zukommen lassen. Denn stellen wir uns vor, jemand kommt jetzt ins Unternehmen und der oder die wird gestresst sein, universell, ne? Weil es eben eine neue Aufgabe ist mit diesen ganzen Herausforderungen, die schon genannt sind. Wir adressieren das aber nicht, sondern pumpen jemanden direkt mit Aufgaben voll. Das geht super schnell, denn wir sind im Fachkräftemangel. Und besonders, wenn jemand ganz clever ist, dann neigt man dazu, ihn schnell ins Geschäft zu schubsen. Ja, und davor würde ich aber wirklich warnen, denn es fällt uns auf die Füße. Also Menschen sollten erstmal die Chance haben, eine Grundunsicherheit zu überwinden, bis sie dann in eine neue fachliche Unsicherheit reingeworfen werden oder in eine Rollenunsicherheit reingeworfen werden. Denn das ergibt eine Mixtur, die wirklich eine hohe Burnout-Gefahr auch darstellt. Da ist dann so auf der einen Seite die Kognition, ich gehöre hier noch gar nicht dazu, plus ich kann meine Aufgaben noch gar nicht perfekt erledigen. Ja, und das ist eine wirklich gefährliche Mixtur. Wenn wir an die Kriterien von Burnout denken, mangelndes Zugehörigkeitsgefühl, Überforderung, die eigenen Werte und Normen passen vielleicht nicht oder noch nicht ins Unternehmen und dann noch eine kognitive Überlastung, weil ich vielleicht die Aufgaben noch nicht verstehe, weil ich fachlich noch nicht auf der Höhe bin etc. Also das sollten wir tunlichst vermeiden, denn wenn wir da ein hohes Gefühl der Überforderung produzieren in den ersten Wochen schon, dann brauchen wir uns nicht wundern, wo diese Zahl 4 von 10 herkommt. 15% sind bereits aktiv auf der Suche nach einem neuen Job. Denn da möchte jemand möglichst schnell wieder raus. So, und jetzt möchte ich aber noch zu meinem letzten Impuls kommen. Und zwar nenne ich den wirklich vollen Herzens: Erwarte die tollste Entwicklung. Ja, wir können uns hier das sogenannte Rosenthal- oder Pygmalion-Experiment zunutze machen. Denn Rosenthal und Mitarbeitende haben ja schon sehr früh in der Psychologie herausgefunden, dass unsere positiven Erwartungen oder auch eben die negativen Erwartungen einer Person an die Leistungen anderer, deren Leistungen eben steigern oder verringern können. Ich habe diesen Effekt hier auch schon mal vorgestellt. Wenn du daran interessiert bist, dann kann ich die Folge auch gerne nochmal verlinken. Da ist das ganze Experiment nochmal etwas näher dargestellt, um das es hier gerade geht, das ich hier gerade angedeutet habe. Also da ging es darum, dass Lehrkräften eine spezielle Erwartung über Schüler suggeriert wurde und sie dann diese Erwartung über diese Schülerinnen und Schüler im Kopf hatten und dass das tatsächlich am Ende auch die Leistungen dieser SchülerInnen beeinflusst hat. Und das können wir uns aber auch wirklich positiv zunutze machen. Deswegen ist die Erwartung schon fast so ein bisschen eine Haltungsfrage, würde ich sagen. Erwarte ich von meinen Newcomern eine tolle Entwicklung? Oder gehe ich irgendwie unterschwellig eher sogar genervt ran? Schon wieder eine neue Einarbeitung. Wer weiß, wie lange er oder sie jetzt überhaupt da bleibt. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Das wäre total menschlich, denn oft habt ihr als Person, als Kollegin, als Führungskraft das vielleicht auch schon erlebt. Aber genauso wirken solche Haltungen natürlich auch auf der anderen Seite. Der Newcomer hat vielleicht zum Beispiel die Haltung: Was sollen die mir hier schon beibringen? Oder ich bin hier in der Behörde. Was soll da schon an kreativer Entwicklung möglich sein? Das können so Erwartungen, so Haltungen auf Seiten der Newcomer, der ongeboardeten Mitarbeitenden natürlich auch sein. Aber ich kann dazu nur eins sagen: Wenn du eine Stagnation erwartest, dann wird auch eine Stagnation passieren. Ich glaube, davon können wir uns alle nicht freimachen, dass wenn wir erwarten, dass jemand eine positive Bereicherung für unser Unternehmen, für unsere Abteilung ist, für unsere Branche vielleicht sogar ist, wie auch immer, dann gehen wir natürlich komplett anders an diesen Newcomer, an diese Newcomerin heran und boarden sie natürlich in einer anderen Art und Weise an, mit anderen Hilfestellungen vielleicht, mit einer anderen Grundattitüde, mit anderen Einstellungen. Und das wollte ich einfach hier nochmal mitgeben, dass wir hier besonders diesen Rosenthal-Effekt nicht immer nur negativ sehen müssen, sondern sobald wir eine tolle Entwicklung von unseren neuen Mitarbeitenden erwarten, bereiten wir auch den Nährboden dafür, dass diese tolle Entwicklung auch passiert. Ja, also summa summarum, jemanden im eigenen Unternehmen onzuboarden, birgt all die Herausforderungen, die wir eben schon gehört haben. Nicht immer sind die Challenges so groß, dass jetzt jemand in all diesen 6 Bereichen, in diesen 6 Sektoren überall Schwierigkeiten bekommt, aber wir können doch erstmal davon ausgehen, dass es die ein oder andere Herausforderung gibt für jemanden, der neu kommt. Und jemanden onzuboarden ist ein bisschen so, wie jemanden aus einem anderen Land im eigenen Land willkommen zu heißen. Und ich finde, und das wäre auch so mein Schlusswort dazu, dass das immer am besten gelingt, wenn wir erstmal mit einer ganz, ganz positiven Haltung rangehen und wenn wir erstmal mit den besten Erwartungen an eine tolle Entwicklung eben herangehen und demjenigen oder derjenigen da eine Chance geben, sich erstmal in Sicherheit zu wiegen, eine Struktur zu bekommen, in Ruhe anzukommen. Und ich weiß, dass das in der Realität eine ganz, ganz große Herausforderung ist für die Unternehmen, für die Führungskräfte selbst. Ich stecke ja selbst in dieser Rolle drin und man weiß, man braucht diese Person so, so dringend. Wir haben eben gehört, 160 Tage ist die Stelle vielleicht schon vakant. Wir brauchen ganz, ganz dringend diese neue Kraft. Aber das sollte nicht dazu verführen, jemanden zu schnell in die fachlichen Aufgaben zu schubsen, ihn vielleicht sogar mit fachlichen neuen Aufgaben oder Überstunden zu überfordern, sondern man sollte hier auf diese ersten Monate einen besonderen Wert legen und hier wirklich besonders darauf achten, dass jemand gut andocken kann, weil ich glaube, die Zahlen sprechen dafür, dass wir alle befürchten müssen, dass sonst jemand nicht wahnsinnig lange bleibt. Und ich glaube, Mitarbeitendenbindung, Retention ist heute das Zauberwort der Stunde und wir sollten da alle sehr, sehr viel Energie reingeben, dass das gut funktioniert. Ja, ich darf mich für heute verabschieden. Ich habe mich gefreut, dass ihr alle zugehört habt und dass ihr wieder oder noch oder vielleicht auch ganz neu hier im Podcast am Start seid. Wie gesagt, ab jetzt wieder regelmäßig alle 2 Wochen hier eine neue Episode. Ich freue mich drauf und freue mich auch drauf, dass ich bald vielleicht über mein Buch noch ein bisschen näher hier etwas ausplaudern kann. Tut mir bitte einen Gefallen, falls ihr jemand seid, der noch nie einen Podcast bewertet habt, dann tut das doch vielleicht heute zum ersten Mal. Macht euer Debüt draus, verteilt ein paar Sternchen in eurer Podcast-App, die ihr nutzt, ob das bei Amazon ist, über Audible, über Spotify, über Apple Podcasts, über RTL Plus. Ich weiß nicht, wo ihr jetzt gerade zuhört. Ist auch egal, fast überall kann man bewerten. Und vielen ist das gar nicht so klar, dass eure Bewertung wirklich einen Unterschied macht. Also je mehr Bewertungen ein Podcast hat, desto eher wird er in den Suchmaschinen und in der Suchfunktion der Podcast-Apps aufgefunden. Und darauf bin ich natürlich sehr, sehr angewiesen. Wenn ihr eine Person kennt, wo ihr heute denkt, die oder derjenige profitiert von dieser Episode oder die oder derjenige kennt vielleicht diesen Podcast noch gar nicht und das könnte aber bei ihm oder ihr super reinpassen, dann freue ich mich wirklich mega, wenn ihr den Podcast auch in eurem Netzwerk teilt, wenn ihr drüber berichtet oder ja ein kleines Statement abgebt. Besucht mich auch auf LinkedIn gerne, da könnt ihr euch verbinden, wenn ihr ebenso von den Themen Psychologie, New Work, mentale Gesundheit oder Vereinbarkeit fasziniert und eingenommen seid, wie ich das bin, dann freue ich mich auch über jede und jeden von euch in meinem Netzwerk. Schön von euch zu hören. So, jetzt macht's erstmal gut, genießt die Winterzeit, bei dem einen oder anderen schneit's vielleicht auch gerade. Hier ist eher eine Nebelsuppe angesagt, aber mal gucken, was da draus noch wird. Macht euch eine wunderschöne Rest-Winterferienzeit. Bis bald, tschüss!